Ganz herzlich grüße ich euch, liebe Gemeinde und liebe Gäste, liebe Besucher zur heutigen Bibelstunde. Der Philipperbrief ist das, was wir uns als nächstes anschauen werden in den Bibelstunden. Und heute machen wir den Anfang. Und bevor wir die Veranstaltung beginnen, lasst uns dazu beten und stehen wir auf dazu. Ich spreche ein Gebet. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir jetzt wieder hier in deinem Namen versammelt sein können. Danke, dass du jeden einzelnen von uns hierhin ja gesund und bewahrt hast ankommen lassen. Wir wollen auf dein Wort hören und wir danken dir dafür, dass wir jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten uns intensiv mit dem Philipperbrief auseinandersetzen werden. Und lass uns auch heute schon ja einen Blick reinwerfen, segne unsere Gedanken dabei, segne unsere Überlegungen, dass das aus deinem Wort kommt, dass das auch dazu dient, dass wir dein Wort besser verstehen, dass wir schlussendlich auch dich besser verstehen und mehr lieben lernen, Herr. Wir bitten darum, dass du dich offenbarst, dass du uns segnest und danke, dass du in unserer Mitte bist, Herr Jesus. Amen. Ja, wie schon gesagt, der Philipperbrief wird in den nächsten Monaten so der Inhalt unserer Bibelstunden sein, unseres Bibelstudiums. Wir haben ja jetzt ungefähr ein Jahr lang den Titusbrief durchgemacht. Ich habe davon die allerletzte Einheit nur mitbekommen. Ja, aber umso mehr freue ich mich darauf, dass es jetzt mit dem Philipperbrief losgeht. Und heute werden wir uns mit den Einleitungsfragen beschäftigen, also so mit den Hintergrundinformationen zu dem Brief. Wozu ist das Ganze überhaupt notwendig, dass wir uns solche Gedanken machen, bevor wir uns einen Bibeltext anschauen oder ein biblisches Buch? Es liegt einfach daran, dass der Philipperbrief jetzt nicht, so wie der Rest der Bibel eigentlich auch, nicht vom Himmel gefallen ist und man einfach da wie eine Bedienungsanleitung irgendwas rauspicken kann und das eins zu eins umsetzen kann, sondern das ist ein Teil des Wortes Gottes, ja vom Heiligen Geist eingegeben, und aber gleichzeitig auch ein Brief. Ja, ein Brief, der von einer bestimmten Person an eine bestimmte Personengruppe zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Situation geschrieben wurde und wodurch die Person auch was bewirken wollte. Und das ist der Philipperbrief. Und deswegen ist die erste Frage, die man sich stellen sollte, wenn man sich, also allgemein, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, nicht, ja, was sagt der Text mir, sondern was sagt der Text an sich? Und erst wenn man dann so den Brief in seiner ursprünglichen Bedeutung verstanden hat, erst dann kann man daraus auch Lehren für sich, für sein Leben ableiten. Erst dann kann man, glaube ich, rausnehmen, was Gott einem auch heute noch zu sagen hat durch seinen Geist, ohne dass jetzt irgendwelche Irrlehren entstehen und ohne dass ich irgendwas selber reinlese, was ich gerne hätte. Und deswegen beschäftigen wir uns überhaupt so mit Hintergrundinformationen des Briefes. Und es geht aber trotzdem um die Bibel. Genau. Also die allermeisten Informationen, die wir uns heute anschauen werden, die kommen aus der Bibel. Es ist nicht so, dass man jetzt ein Lexikon gelesen haben muss oder einen Kommentar, um den Philipperbrief verstehen zu können. So ist es nicht. Und weil der Philipperbrief, wie gesagt, ein Brief ist und so geschrieben wurde, dass er am Stück gelesen wird, werden wir jetzt auch, bevor wir mit dem Brief loslegen, ihn zuerst überhaupt lesen. Ja, am Stück. Ich erinnere mich gerne an die Jugendfreizeit 2013 zurück. Einige aus der Jugend waren da auch dabei. Und da waren wir in Griechenland, unter anderem in Philippi. Und wir saßen in Philippi bei einer ja, angeblichen Taufstelle der Lydia, dazu kommen wir später noch. Und da hat der Missionar dort vor Ort, er hieß witzigerweise Timotheus, er hat uns aus der Bibel vorgelesen, also den Philipperbrief. Und zwar haben wir uns quasi in die Lage der Gemeinde hineinversetzt. Ja, er hat gesagt, so Geschwister, ihr seid jetzt die Gemeinde Philippi und unser Bruder Paulus hat uns geschrieben, hat schon lange nicht mehr geschrieben, mal gucken, was er uns dazu sagen hat. Und das war sehr interessant, also man hat sich wirklich so in die Zeit hineinversetzt gefühlt. Ich denke, da ging es nicht nur mir so. Und deswegen habe ich jetzt auch bewusst eine verständliche Übersetzung genommen für den Bibeltext. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, sondern uns einfach einen groben Überblick verschaffen und den Brief auf uns wirken lassen. Ich bitte, dass Albert mir dabei hilft.
Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi, mit ihren Leitern und Diakonen, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle, da ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. weil ihr euch, seit ihr an Christus Jesus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk in eurem auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen, doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten. Die anderen hingegen verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet, und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen, an dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Ist es euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf die Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern auch erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst, ja, in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil an meiner Freude. Übrigens hoffe ich, im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu euch zu schicken. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr ja von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst nicht erweisen konntet. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen, und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbares Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlichen, reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch nach denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren vollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sie ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen. Liebe Philippa, ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der es sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt, und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott vollkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch durch Jesus Christus euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch.
Gar nicht so wenig, wenn man so alles auf einmal liest, aber das, so war der Brief, so war der gedacht, dass man ihn liest. Übrigens, ich habe so ein Handout erstellt mit den wichtigsten Informationen auf einen Blick. Es gibt es einmal in Groß, gibt es einmal in Kleinformat und die liegen dort bei diesem Ständer aus oder stehen aus, wo die Gemeindezeitung normalerweise steht. Bevor wir dann so richtig loslegen mit den Hintergrundinformationen, mal eine Frage an euch. Wie wirkt der Brief an euch? Also außer vielleicht lang oder erschlagend, was ist so hängen geblieben? Was würdet ihr sagen? Vielleicht habt ihr den schon mal in der stillen Zeit gelesen und euch ist irgendwas hängen geblieben von dem Brief. Ich weiß nicht, haben wir jetzt ein Mikro? Ja, Harry hat eins. Keine Gedanken zum Brief?
Das sieht man, dass Paulus hat sehr große Liebe zu Philippa.
Ja, Paulus große Liebe zu Philippern, also man merkt das wirklich. Ein guter Gedanke, also wenn es keine anderen Gedanken gibt, umso besser, weil umso mehr können wir für uns dann entdecken in den Predigten, die ja auf uns zukommen werden. Als erstes stellen wir uns die Frage nach dem Verfasser. Also wer hat den Brief verfasst? Selbstverständlich Paulus, genau. Also das war jetzt keine Fangfrage, das steht ja schon im ersten Vers. Paulus und Timotheus, also Timotheus wird auch als ein Verfasser hier genannt, aber Paulus schreibt eigentlich nur aus seiner eigenen Form. Er schreibt das selbst, also stellt sich als Paulus vor, aber auch wenn man den Brief so durchliest, die ganzen Umstände, über die er schreibt, ja, sogar die Wortwahl, bleiben eigentlich keine Zweifel übrig. Das ist wirklich Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, das steht außer Zweifel. Und sogar in der historisch-kritischen Forschung, also die Bibelkritiker sogar, die gehen auch selbstverständlich davon aus, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Und das Besondere ist eben, wie Peter gesagt hat, man sieht diese Liebe von Paulus zu den Philippern und allgemein ist der Brief sehr, sehr persönlich. Also das ist wirklich ein Brief. Er offenbart wirklich vieles über Paulus, über sein Innenleben, über seine Gefühlslage, über seine Gedanken. Was können wir über Paulus sagen, wenn wir jetzt den Brief auf uns wirken lassen? Also wir haben hoffentlich festgestellt, er sitzt im Gefängnis. Ja, er schreibt aus dem Gefängnis aus, vom Gefängnis aus, 1 Vers 13, meine Fesseln in Christus. Ja, offenbar ein Gefangener zu dieser Zeit. Und mehr noch, Paulus schließt sogar nicht aus, dass sein Gefängnisaufenthalt mit dem Tod enden wird. Schließt die Todesstrafe nicht aus. In 1 Vers 20 lesen wir das. Wie alle Zeit, so auch jetzt Christus an meinem Leben groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Ja, er ist hin und her gerissen. Er weiß nicht, wie sein Prozess ausgehen wird. Und er scheint beides ja, annehmen zu können. Und das ist paradox. Wir lesen auch in 2 Vers 17, wenn ich auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, also so symbolisch meint er das im übertragenen Sinne quasi, wenn ich sterben muss, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Also paradox, ja, Paulus sitzt im Gefängnis, erlebt Leid, hat kein einfaches Leben und freut sich aber trotzdem. Und das ist auch das Besondere am Philipperbrief, vielleicht ist es auch dem einen oder anderen aufgefallen, Paulus freut sich trotz seiner Umstände, ja, dieser Vers, den wir gerade eben gelesen haben, und er freut sich auch an anderen Stellen. 1 Vers 4, ja, ich bete für euch alle mit Freuden. 1 Vers 18, wird doch auf jede Weise, sei das in Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Also es geht darum, dass da manche Menschen Jesus aus falschen Motiven predigen. Und da sagt Paulus, egal, darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Oder 4 Vers 10, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, als ihr an mich gedacht habt. Und er will, dass diese Freude auch auf die Philipper überspringt. fordert sie an mehreren Stellen auf, sich zu freuen. In 3 Vers 1 lesen wir das zum Beispiel. Übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Oder dieser ganz bekannte Vers, freut euch im Herrn alle Zeit. 4 Vers 4. Und wiederum sage ich, freut euch. Also die Freude allgemein, oder sich freuen, das sind so Schlüsselbegriffe in diesem Brief. Ja, das Wort Freude kommt 5-mal vor, das Wort sich freuen kommt 9-mal vor. Und zum Vergleich, in allen anderen Briefen von Paulus kommt das Wort sich freuen nur 18-mal vor. Ja, das heißt, ein Drittel von allen diesen Vorkommnissen sind im Philipperbrief. Also man kann zu Recht sagen, der Philipperbrief ist ein Brief der Freude. Ein Brief der Freude, aber nicht, weil es den Philippern so gut geht oder weil es Paulus so gut geht, nicht weil die Umstände die Freude fördern, sondern trotz der Umstände, obwohl die Umstände eigentlich menschlich gesehen dagegen sprechen. Ja, Paulus sitzt im Gefängnis, wie gesagt. Und da, das überspringen wir mal kurz, da kommt halt dazu, dass Paulus sehr stark auf Jesus ausgerichtet ist. Und das ist sein Grund der Freude. Ja, auch an mehreren Stellen im Brief können wir das lesen. Zum Beispiel in Kapitel 3, so diese ganz lange Ausführung, das, was Paulus alles geschafft hat, so als Pharisäer, seine ganzen menschlichen Errungenschaften. Und die erachtet er alle für Dreck im Vergleich zu Jesus Christus. Die erachtet er alle für, da steht das Wort für Mist drin. Das ist für ihn nichts wert im Vergleich zu Jesus Christus. Oder auch dieser bekannte Vers 1, Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Also diese sehr starke Ausrichtung auf Jesus Christus und es fällt auf eben dieser persönliche Bezug zur Gemeinde, aber dazu kommen wir noch. Schwieriger ist die Frage nach dem Verfasser, also wer den Brief verfasst hat, das ist ja leicht zu beantworten, ist die Frage nach dem, also wann der Brief verfasst wurde und wo genau. Also klar, Paulus sitzt im Gefängnis, aber wann genau war das, wo genau, also in welcher Stadt. Und da gibt es eigentlich 3 ganz gängige Vorschläge. Einmal in Caesarea, das können wir in Apostelgeschichte 23 nachlesen, da wo er von einer Instanz zur anderen so rumgereicht wird und sich nicht sicher ist, wie das ausgehen wird, sein Prozess. In Ephesus, das wird in der Bibel nicht erwähnt, aber wir können davon ausgehen, dass Paulus auch im Gefängnis saß, also wo in der Bibel nichts davon steht. Aber die wahrscheinlichste Auslegung ist, dass es in Rom ist. Also ganz klassisch in Rom, die sogenannte erste Gefangenschaft von Paulus. Und das können wir, ich habe hier einige Stellen hinzugefügt, aber das können wir von der Zeit her uns leider nicht anschauen. In Apostelgeschichte 28 können wir das nachlesen. Ja, das letzte Kapitel der Apostelgeschichte, da steht geschrieben, wie Paulus verhaftet wurde. Er steht unter Hausarrest sozusagen. Also er hat relativ milde Bedingungen. Er lebt in einer eigenen Wohnung, aber wird ständig von so einem Soldaten bewacht. Und das passt eigentlich zu der Situation, von der er im Philipperbrief schreibt. Auch andere Dinge sprechen dafür, dass die Dauer 2 Jahre gedauert hat, also die Haftdauer. Das Prätorium wird erwähnt, also die Wachen des Kaisers oder auch das Haus des Kaisers in 4 Vers 12. Somit können wir eigentlich festhalten, dass es von Rom aus geschrieben wurde, Anfang der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts natürlich. Ja, das sind jetzt keine so wichtigen Fragen, aber der Vollständigkeit halber wollen wir mal darauf eingehen. An wen wurde der Brief geschrieben? Selbstverständlich, ja, an auch 1 Vers 1, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Also die Gemeinde, die in der Stadt Philippi war. Jetzt, wo liegt die Stadt Philippi? Hier kann man sehen, im heutigen Griechenland, damals hieß die Gegend Makedonien oder Ostmakedonien, hier im Großformat. Also die Distanz von Hussenhofen beträgt genau 1427 Kilometer Luftlinie. Also gar nicht so weit weg. Die bedeutendste Stadt in Ostmakedonien war das und es lag an der strategisch günstigen Via Egnatia. Ja, hier habe ich das versucht nachzuzeichnen. Das war so eine wichtige Handelsstraße, das ist das, was heute noch von ihr übrig geblieben ist, von Westen nach Osten. Eine wichtige Handels- und Militärstraße. Trotz dieser günstigen Lage ging es mit der Stadt gar nicht gut. Also wirtschaftlich gesehen ging es abwärts bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Also die Stadt wurde im 4. Jahrhundert vor Christus gegründet. Aber die hat mit dem Philippi hier nichts mehr zu tun, sondern im 1. Jahrhundert wurde sie neu aufgebaut wie eine römische Kolonie. Ja, also da sind viele römische Kriegsveteranen dazugezogen und Paulus spielt oft darauf an in dem Brief, wenn er so militärische Begriffe benutzt. Wenn er sagt zum Beispiel, ja, die steht fest oder ist Siegeskranz oder kämpft für das Evangelium. Also dann hat Paulus diesen militärischen Hintergrund von Philippi im Hinterkopf wahrscheinlich. Eine relativ große Stadt, sehr wohlhabend, ja, hier eine Münze von damals. Man sagt, dass das Theater allein 50.000 Sitzplätze gefasst hat. 50.000 Sitzplätze, das ist das, was davon noch übrig geblieben ist. Und das zeigt schon, dass die Stadt sehr groß war. Koloniestatus bedeutet, dass die steuerfrei war, dass sie angesehen wurde wie, also die Menschen, die dort lebten, wurden wie römische Bürger behandelt, obwohl sie eigentlich außerhalb des römischen Reiches lebten. Ja? Und darauf spielt Paulus auch an, wenn er zum Beispiel sagt, ja, euer Bürgerrecht ist im Himmel oder unser Bürgerrecht ist im Himmel. Hier sehen wir mal so ein paar Impressionen von, also wie es heute aussieht, als wir mit der Jugend vor 3 Jahren dort waren. Also man sieht eigentlich nur Ruinen, ja, viele Steine, Säulen, die Straßen von damals. Ja, gibt es nicht mehr viel zu entdecken. Die öffentlichen Toiletten von Philippi, so sah es damals aus. Und so war auch der religiöse Hintergrund, also so wie man sich eine antike Stadt einfach vorstellt. Ja, es wurde der Kaiser angebetet, es wurden verschiedene Götzen angebetet. Viele hatten auch eigene Privatgötzen, die sie angebetet haben. Und trotzdem war das ausgerechnet die Gemeinde, die erste Gemeinde auf europäischem Boden, auf europäischem Kontinent. Die erste Gemeinde in Europa, das können wir in Apostelgeschichte 16 nachlesen, wiederum aus Zeitgründen leider überspringen. Aber lest das gerne nach zu Hause, das ist wirklich sehr interessant. Das ist die Stelle, wo Paulus eine Vision hat von einem makedonischen Mann, der sagt, komm zu uns und hilf uns. Und dann geht er hin und dort, der erste Mensch, der zum Glauben kommt in Philippi, ist aber kein Mann und kein Makedonier, sondern ist eine Frau. Ja, die Lydia, die keine Russlanddeutsche ist, obwohl man das vielleicht vermuten könnte, sondern eine Purpurhändlerin aus Thyatira, also das heißt eine sehr wohlhabende Frau. Und sie hat Paulus und seine Gefährten bei sich aufgenommen im Haus. Und von dort aus entstand quasi die Gemeinde im Haus von dieser Lydia. Also hier, das sind wir in Griechenland, unsere Jugendgruppe, genau an dieser Stelle, wo die Lydia angeblich getauft wurde. Wir wissen auch aus der Apostelgeschichte 16 ist das, da kann man es nachlesen, dass Paulus auch Probleme bekam. Ja, er wurde ins Gefängnis gesteckt, zusammen mit Silas, und dort gab es dann ein Wunder, ein Erdbeben, und der Kerkermeister, also der Gefängnisaufseher, kam dadurch zum Glauben. Er ließ sich taufen, er und sein ganzes Haus, und das waren so die Anfänge der Gemeinde. Und das war eine gute Lektion für die Gemeinde, die das ja mit hautnah miterlebt hat, die gesehen hat, wie Paulus verhaftet wurde. Hier übrigens die Stelle, also wo Paulus im Gefängnis gesessen haben soll. Man weiß natürlich nicht, ob das wirklich so ist. Also die Gemeinde hat, Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis, und als die Gemeinde gegründet wurde, saß er auch im Gefängnis. Also die Gemeinde hat von Anfang an hautnah miterlebt, ja, Leiden gehört dazu, zu unserem Leben als Christen. Und trotzdem schenkt Gott den Sieg, trotzdem kommt Gott zu seinem Ziel. Und es ist gut möglich, dass diese Menschen, die am Anfang der Gemeinde dabei waren, also Lydia oder auch diese Gefängnisaufseher, dass sie auch in der Gemeinde waren, als Paulus den Brief geschrieben hat. Und wir werden uns jetzt zum Inhalt 3 Wesensmerkmale einer gesunden Gemeinde herausnehmen aus dem Philipperbrief. Es gibt sicherlich viel, viel mehr solche Wesensmerkmale, aber das sind die, die mir aufgefallen sind. Das sind die, die die Gemeinde beschreiben, und es sind die, von denen wir auch vieles lernen können, auch für uns als Gemeinde. Und diese Wesensmerkmale, die werden alle mit dem Wort Gemeinschaft oder Teilhabe beschrieben. Und so werden wir nach und nach auch den Zweck herausnehmen, also wozu der Brief überhaupt geschrieben wurde. Als erstes stellen wir fest, ja, das allererste Merkmal, die Gemeinschaft des Evangeliums. In 1 Vers 5 lesen wir, wegen eurer Teilnahme am Evangelium oder wegen eurer Gemeinschaft des Evangeliums vom ersten Tag an bis jetzt. Was bedeutet das, Gemeinschaft des Evangeliums? Ja, was hat es damit auf sich? Die Gemeinde hat Paulus finanziell unterstützt, also, oder besser gesagt, die hat ihn durch Gebet unterstützt. In 1 Vers 19 lesen wir das. Denn ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet, und auch finanziell unterstützt. Und wie wir vorhin gehört haben, als der Brief vorgelesen wurde, ganz am Ende, da geht Paulus auf diese Spenden ein, die er bekommen hat von der Gemeinde. Und er sagt sogar, keine andere Gemeinde hat sich an diesem gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt. Niemand sonst hat mich finanziell unterstützt, als nur ihr allein. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Also deswegen auch, das erklärt auch die gute Verbindung von Paulus zur Gemeinde. Und wie gesagt, die Gemeinde war ja auch wahrscheinlich relativ wohlhabend. Ich meine, zu der Zeit bestand die Gemeinde nicht aus der hohen oder aus der oberen Schicht, aus der Oberschicht. Und trotzdem waren sie scheinbar ja, wohlhabend genug, um Paulus zu unterstützen. Und es war ein gegenseitiger Dienst. Ja, eine gegenseitige Unterstützung. Auch Paulus sagt in 1 Vers 25 zum Beispiel, im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr. Also er sagt, wenn ich zurückkomme, dann will ich euch dienen als Gemeinde. Dann sollt ihr auch was davon haben. Auch Paulus betet für die Gemeinde. In 1 Vers 3, ja, ich danke Gott und ich bete für euch. Und das ist für mich die Gemeinschaft des Evangeliums. Ja? Also dasselbe Ziel, Seite an Seite zusammen anstreben. Ja, gemeinsam für die Sache des Evangeliums kämpfen. Keine Einzelkämpfer, sondern sich gegenseitig unterstützen mit den Gaben, die man hat. Ja? Die Philipper in dem Fall, sie haben die finanziellen Mittel. Paulus, er hat das Evangelium, er hat vielleicht die Fähigkeit, das verständlich weiterzugeben. Und so ergänzt man sich gegenseitig. Das ist die Gemeinschaft des Evangeliums, indem man zusammen am Werk des Evangeliums mitzieht. Aber als Zweck des Briefes, also wozu hat Paulus den Brief aufgeschrieben, können wir festhalten, er schreibt den Brief, um sich für die Unterstützung zu bedanken, also für die Spenden. In Kapitel 4 lesen wir das ja relativ ausführlich. Wahrscheinlich war das nicht das erste Mal, dass er geschrieben hat, ansonsten hätte er viel früher geschrieben, wahrscheinlich schon Kapitel 1. Also hätte er wahrscheinlich da schon gedankt, weil er dankt hier erst in Kapitel 4. Dann möchte Paulus aber auch die Philipper über seine aktuelle Situation informieren und über den Ausgang seines Prozesses. Ja, im ersten Kapitel sehen wir das deutlich. Und um seine Pläne für die Zukunft mitzuteilen. Er möchte nämlich, und das stellen wir in Kapitel 2 fest, Timotheus zu den Philippern senden, seinen treuen Gefährten, und selber kommen, wenn er natürlich freigelassen wird. Das war so das Anliegen von Paulus, wozu er den Brief geschrieben hat, also unter anderem. Und gemeinsam für das Evangelium kämpfen, also die Gemeinschaft des Evangeliums, das ist aber mehr als nur so ein Arbeitsverhältnis. Das ist mehr als nur, jeder macht sein Ding und fertig. Und damit hat sich's. Ja, Paulus bekommt seine Spendenbescheinigung und schreibt einen Bericht über die Arbeit und das war's. Da gehört viel mehr dazu, da gehört auch persönliche Nähe und persönliche Gemeinschaft mit dazu. Und das ist das, was Paulus als das zweite Wesensmerkmal, oder besser gesagt, was ich als das zweite Wesensmerkmal sehe, was Paulus als die Gemeinschaft des Geistes bezeichnet. Die Gemeinschaft des Geistes, in 2 Vers 1, wenn wir das zusammen aufschlagen, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, ja, so erfüllt meine Freude, indem ihr einig seid. Was gehört dazu zu dieser Gemeinschaft des Geistes? Und da sind wir bei dem, was den Brief kennzeichnet. Ja, gegenseitige Wertschätzung. 4 Vers 1. Und diese Worte muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also was Paulus hier schreibt. Daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Also wie er sich über Glaubensgeschwister freut. Ich finde das unglaublich. Gegenseitige Ermutigung gehört dazu. 1 Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Da gehört dazu, dass man voneinander lernt. Ja, Paulus sagt das unverblümt in Kapitel 3, in Vers 17, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ja, gegenseitiges Lernen. Lernen von positiven Vorbildern. Und wenn man sich andere Briefe von Paulus anschaut, ja, dann stellt man fest, dass es meistens ganz anders sieht da aus. Ja, Römerbrief zum Beispiel oder Kolosser, relativ unpersönlich gehalten, Epheser auch. Im ersten Korintherbrief, ja, da setzt er sich mehr mit der Gemeinde auseinander und da läuft einiges schief in der Gemeinde. Da muss er ein Problem nach dem anderen behandeln. Oder der zweite Korintherbrief, das ist quasi, da muss Paulus sich gegen Anklagen wehren. Da hat die Gemeinde richtig Druck auf ihn gemacht. Oder Galaterbrief, da wird überhaupt nichts Positives ausgesagt über die Gemeinde, fast. Also er legt sofort nach dem Gruß, fängt er sofort mit der Kritik an, ja, weil sie so von Irrlehren beeinflusst wurden. In Philippi war das ganz anders. Also zusammenfassend kann man festhalten, Paulus schreibt den Brief, um seine Einheit, ja, um seine Einigkeit mit der Gemeinde auszudrücken, aber auch, um die Gemeinde zu mehr Einheit zu ermutigen. Ja, und das lesen wir auch an einigen Stellen. 1 Vers 9 zum Beispiel. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde, in Erkenntnis und in aller Einsicht. Also da ist immer Potenzial nach oben. Die Gemeinde ist nie am Ziel angekommen. Okay, jetzt haben wir die Einheit erreicht oder die Liebe erreicht. Es muss immer aufwärts gehen. 1 Vers 27. Ja. Dass ihr feststeht, wenn ich komme, schreibt Paulus, in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Oder auch 2 Vers 2 und 3. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz tut. In 4 Vers 2, eine wahrscheinlich so die einzige richtige Ermahnung, die einzigen Kritikworte, die Paulus wirklich ausspricht hier in die Gemeinde. Die Evodie ermahne ich und die Sündtüche, da werden sogar zwei Personen konkret mit dem Namen genannt, zwei Frauen sind es hier. Ich ermahne sie, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, also offenbar lief auch nicht alles glatt bei den Philippern, offenbar musste auch da was angesprochen werden und das ist diese Einheit. Und Paulus ist so bestrebt, diese Einheit zu fördern, sie zu mehr Einheit zu ermutigen, dass er sogar ja, diesen Fall extra ja, ausführlich oder ausdrücklich erwähnen muss. Und diese Tatsache, also dass auch in Philippi, in dieser ansonsten ja, so guten Gemeinde, dass es auch da nicht alles gut lief, das führt uns zum nächsten Wesensmerkmal einer gesunden Gemeinde. Wenn man geistliche Einheit hat, also wenn man diese Gemeinschaft des Geistes hat, wenn man Gemeinschaft des Evangeliums hat und zusammen für das Evangelium kämpft, da sind Schwierigkeiten vorprogrammiert. Ja, da kann man davon ausgehen, dass genau diese Bereiche angegriffen werden und angefochten werden. Und so bezeichnet Paulus hier diesen Bereich der Anfechtung als die Gemeinschaft der Leiden. Die Gemeinschaft der Leiden, auch das gehört für ihn ja, zu einem Wesensmerkmal der Gemeinde in Philippi dazu oder der Gemeinde überhaupt. Was ist damit gemeint? Einmal die Teilnahme der Philipper an den Leiden von Paulus. In 4 Vers 14 können wir das nachlesen. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Paulus war ihnen nicht egal, den Philippern. Sie hatten ja, Mitleid, Mitgefühl, Teilnahme an seinem Leiden. Und dann aber auch, was viel, viel entscheidender ist, die Teilnahme an den Leiden Christi. Teilnahme an den Leiden Christi. Da sagt Paulus selber von sich aus in 3 Vers 10, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und das strebt Paulus an, die Leiden von Jesus Christus. Und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Jetzt könnte man meinen, gut, Paulus, klar, er sitzt im Gefängnis, er leidet um des Glaubens willen, aber die Philipper, ja, die werden nicht verfolgt, ihnen geht es relativ gut, keine Spaltungen in der Gemeinde. Wie haben auch sie für Christus gelitten? Und Paulus macht deutlich, doch, klar, also auch die Philipper blieben von Problemen nicht verschont, auch bei ihnen gehören Probleme zum Glauben dazu irgendwie. Da ist einmal diese Selbstverständlichkeit mit der Paulus über den geistlichen Kampf schreibt, also der geistliche Kampf, in dem die Philipper stehen. Wir lesen in 1 Vers 29 und 30, euch ist der Blick auf Christus geschenkt worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also sie leiden auch und das ist ein Geschenk. So definiert Paulus das. Die Umgebung von den Philippern war genauso evangeliumsfeindlich wie die von Paulus oder auch wie die von uns heute. Da steht es in 2 Vers 14 und 15. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Also die Menschen um sie herum, die werden hier bezeichnet als verdreht und verkehrt. Und da sollen die Philipper leuchten und da sollen sie strahlen. Wahrscheinlich auch kein angenehmer Prozess, denn mitten in so einer Gesellschaft zu sein. Dann gab es auch Uneinigkeiten in der Gemeinde, haben wir ja auch gerade gelesen, 4 Vers 2. Machtmissbrauch durch Irrlehren. Ja, es gab Irrlehrer, die werden vor allem in Kapitel 3 angesprochen. Und das waren wahrscheinlich so Wanderprediger, also die kamen wahrscheinlich nicht aus der Gemeinde in Philippi. Ansonsten hätte Paulus ganz andere Worte an sie, sondern das waren so Judaisten. Was ist damit gemeint? Das waren Menschen, Judenchristen, die aber gesagt haben, im ersten Jahrhundert gab es das gab es viele davon, die gesagt haben, man muss sich beschneiden, um gerettet zu sein. Und hier sagt Paulus, ja, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung, steht in der Elberfelder Übersetzung oder in der NGÜ. Die wollen euch letztendlich nicht beschneiden, sondern zerstümmeln. Also so redet er abfällig über sie. Warum? Was war daran so verkehrt? Erstens, das ist eine Irrlehre, ja, kommt nicht aus der Bibel oder kommt nicht von Gott. Und zweitens, wie Paulus diese Menschen beschreibt, Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende verderben, deren Gott ihr Bauch ist, die auf das Irdische sinnen. Also ihnen ging es wohl wirklich um das Leben hier auf der Erde, dass es da möglichst gut geht, weil wenn der Bauch der Gott ist. Also, und sie haben Macht ausgeübt auf die Gläubigen damals. Und so waren auch die Philipper nicht verschont vor solchen schlechten Einflüssen. Und dann lesen wir auch von Krankheit und von Not bei Gemeindemitgliedern, der Epaphroditus, der im Kapitel 2 erwähnt wird, der war krank, er war todkrank. Und Paulus schreibt, das war auch übrigens auch ein Grund, warum Paulus den Brief schreibt, er will sagen, ja, dass der Epaphroditus, er kam aus der Gemeinde in Philippi, dass er bei mir ist, so eine lange Zeit, hat nichts damit zu tun, dass er euch vergessen hat oder so, sondern er war wirklich krank. Ja, er war krank, er ist fast gestorben in seinem Dienst. Das heißt, auch sowas, stellen wir fest, kommt bei Gläubigen vor, scheinbar. Das heißt, die Philipper leben immer noch in derselben kaputten Welt wie Paulus damals und auch wie wir heute. Und Paulus schreibt hier Leiden nicht vor. Ja? Ja, er sagt nicht, ihr müsst leiden, damit ihr gute Christen seid. Sondern er stellt fest, dieses Leiden, das ihr, das euch widerfährt, das Leiden, das ihr erlebt, das ist ein Wesensmerkmal in der gesunden Gemeinde. Das gehört zur Gemeinde dazu. Dass man nicht denkt, ja, jetzt leide ich, habe ich in meinem Glauben was falsch gemacht? Habe ich Gott jetzt gereizt? Bin ich jetzt kein richtiger Christ? Nee, ganz im Gegenteil, Leid gehört dazu. Das war bei Paulus nicht anders. Und das war auch bei Jesus nicht anders, der ja auch gelitten hat und auf den Paulus auch zu sprechen kommt, werden wir gleich sehen. Wir werden ein paar Minuten überziehen, da bitte ich euch um Nachsicht. Was war ein weiterer Zweck von Paulus, den Brief zu schreiben? Er wollte die Philipper, seine Geschwister, ermutigen im Leid. Er wollte sie im Leid ermutigen. Und wie macht er das? Wie tut er das? Erstens, indem er von Gottes Wirken in seinen Umständen erzählt. Ja, in Kapitel 1 lesen wir das, ab 1 Vers 12. Ja, ich will aber, dass ihr wisst. Und dann erzählt er, dass er im Gefängnis sitzt, aber dass es zur Förderung des Evangeliums beigetragen hat. Also mit anderen Worten, die Philipper fragen ihn, Paulus, wie geht's dir? Und Paulus antwortet, danke, dem Evangelium geht's gut. Und so möchte er sie auch ermutigen. Dann betont er ganz stark die Fürsorge Gottes. Vor allem im vierten Kapitel, dieser allerletzte Abschnitt des Briefes, wo es um diese Spendensammlung geht, da lesen wir diesen ermutigenden Vers. Paulus selber erlebt Gottes Fürsorge ja von den Philippern. Ja, die sind es ja, die ihn finanziell unterstützen. Und dann schreibt er selber an sie: Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und was ganz besonders ist, Paulus ermutigt die Philipper, indem er auf Jesus ausrichtet, ja, auf sein Vorbild im Leiden. Und das lesen wir zum Beispiel in Kapitel 2 ab Vers 5 bis 11, ein sehr, sehr bekannter Abschnitt, wahrscheinlich so der bekannteste Abschnitt des Philipperbriefes. Es ist ein uraltes, ein urchristliches Lied. Man weiß nicht, ob Paulus das geschrieben hat oder nicht, oder ob er das einfach nur zitiert. Und in diesem Lied geht es einfach darum, dass da wird die Laufbahn sozusagen von Jesus beschrieben, wie er Gott war, und dann aber es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern hat sich entäußert und wurde zu nichts, wurde zu einem Menschen, wurde zu einem Sklaven, zu einem Diener und starb sogar am Kreuz. Also quasi erstmal die Höhe Jesu als Gott und dann dieser absolute Tiefpunkt am Kreuz. Und darum hat Gott ihn hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen steht, damit in dem Namen Christi sich jedes Knie beugt und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist. Ja, also diese, so V-förmig sieht es aus, diese Laufbahn von Jesus. Der Weg nach oben, der Weg zur Herrlichkeit, führt durch den Weg nach unten, führt durch das tiefste Tal. Ich freue mich schon auf die Predigt, die über diesen Abschnitt irgendwann kommen wird. Aber so ermutigt Paulus die Gemeinde. Er sagt, guck mal, wenn sogar Jesus schon, um verherrlicht zu werden, durch das tiefste Leid gegangen ist, ja, dann sollten wir als Christen, dann solltet ihr als Philipper und auch wir heute genauso bereit sein, Leiden auf uns zu nehmen. Ja, Leiden bedeutet nicht, dass irgendwas falsch läuft in unserem Glauben. Ja, sonst hätte Paulus ja was falsch gemacht. Sonst hätte Jesus was falsch gemacht. Sondern Leiden gehört dazu, um verherrlicht zu werden. Und das ist so die Gemeinschaft des Leidens. Das sind die drei Wesensmerkmale, die wir feststellen können aus dem Philipperbrief. Und ich bin gespannt auf die Predigten, was daraus gemacht wird, was da Gott uns zu uns sagen wird durch den Philipperbrief und ob diese Merkmale vielleicht auch irgendwie stärker betont werden und wir als Gemeinde da vielleicht mehr ausgerichtet werden, ob wir da für uns was mitnehmen können. Habt ihr vielleicht noch Fragen? Also ich habe sehr viel geredet und die Zeit ist fortgeschritten, aber vielleicht gibt es noch eine Frage, die jetzt gestellt werden könnte. Keine Fragen? Dann freuen wir uns auf die nächste Einheit der Bibelstunde und die wird diesen Sonntag beginnen. Im Sonntagsgottesdienst, ja, nicht nächste Woche am Mittwoch, diesen Sonntag, da wird Willi wahrscheinlich oder Erwin über den ersten Abschnitt predigen des Philipperbriefs und so werden wir Sonntag für Sonntag uns den Brief ja intensiver anschauen. Ich werde jetzt am Sonntag leider nicht da sein, weil ich auf einer Kinderfreizeit in Lettland bin. Da bitte ich euch auch darum, für mich zu beten, dass Gott da auch Bewahrung schenkt auf der Fahrt und auch, dass die Lektionen gut rüberkommen. Lasst uns die Veranstaltung noch mit einem gemeinsamen Gebet beginnen. Stehen wir auf und ich bete zusammen mit uns. Vater im Himmel, danke dir, dass wir dein Wort haben. Danke dir, Jesus Christus, dass du selbst das Wort bist, das die ganze Welt erschaffen hat. Danke, Jesus, dass du auch den Heiligen Geist gegeben hast, der uns auch dein Wort hier überlassen hat. Und wenn wir diesen Philipperbrief uns anschauen, dann wollen wir auch da deine Worte rausnehmen und das, was für uns als Gemeinde dran ist. Wir bitten darum, dass du uns dabei segnest. Wir bitten darum, dass jeder persönlich in seinem Bibelstudium eine Liebe entfacht zu deinem Wort, Herr, dass du dein Interesse schenkst und Weisheit und Erkenntnis, dass wir als Gemeinde dann aber auch ausgerichtet werden, Herr, auf das, was du uns zu sagen hast, um dir ähnlicher zu werden. Herr, dir gebührt die Ehre und danke dir dafür, dass du der Erbauer der Gemeinde bist und dass du zu deinem Ziel kommst. Amen.